zur Hölle machst du denn da?
Ich habe mir ein neues Spiel ausgedacht. Sockensucher. Ich dachte, wir können ein bisschen Geräteunterstützung brauchen.
Du willst beim Brettspielen eine Waschmaschine benutzen?
Ja, denk doch mal nach. So wie bei Bossfighters. Mit Gerät halt. Ja? Wir öffnen die Waschmaschine, werfen eine Handvoll Socken rein, dann schalten wir ein und wenn sie stoppt, fängt die Suche an.
Aha, das klingt wirklich sehr spaßig.
Oder wir nehmen noch Schlüppis dazu und nennen es Schleudergang des Schicksals. Oder vielleicht Wäscheleinenwahnsinn. Oder, warte mal, Trockner-Tornado. Warte, ich hol den Trockner.
Halt, stopp!
Oder Operation Fleckenkrieg. Oder Schicksalsfäden im Schleudergang. Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit einer krachenden Prügelei in Bossfighters QR. Willkommen zur Ausgabe 327 von Tabula Ludo. An meiner Seite wiederum meine Bossfighterin Jutta mir gegenüber.
Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt der Dschungeltroll Michael.
Ja, wir sprechen heute nicht über Schicksalsfäden im Schleudergang und auch nicht über Operation Fleckenkrieg. Wir sprechen über Bossfighters QR, die Neuheit zu spielen von Pegasus. Die ein Konzept benutzt, das ein bisschen ungewöhnlich ist für ein Standard-Brettspiel sozusagen, denn man braucht dazu eine App.
Ja, und wir haben schon in den vergangenen Folgen immer so ein bisschen gespoilert, als wir vom Pegasus-Pressetag gesprochen haben. Und auch in anderen Zusammenhängen haben wir da immer mal wieder schon so ein bisschen Licht blitzen lassen und Informationen rauspurzeln lassen. Und dann haben wir gedacht, bevor wir da jetzt noch mehr spoilern und purzeln lassen, machen wir jetzt die Folge dazu. Und wir müssen einen besonderen Werbehinweis geben, weil wir sind zwar nicht gesponsert, aber wir haben auf dem Pegasus-Pressetag ein Rezensionsexemplar erhalten. Und deswegen sagen wir trotzdem, wir haben Links und nennen Marken und Produkte und deswegen ist das hier alles Werbung aus Überzeugung.
Außerdem haben wir mit den Autoren gesprochen, Lukas Zach und Michael Palm. Das war ziemlich lustig, weil wir sind ja eigentlich zu dem Pressetag gekommen mit der Voraussetzung, dass von denen das neue Dorfromantik leichtes Gepäck rauskommt. Und wir hatten uns eigentlich vorbereitet darauf, mit denen über leichtes Gepäck zu quatschen. Und dann kam da so ganz überraschend, haben die da so ein neues Spiel rausgeholt, was von langer Hand geplant war, aber was tatsächlich an dem Tag bzw. am Tag vorher für die Händler zum ersten Mal gezeigt wurde.
Und wir haben das halt nicht mitgekriegt am Tag vorher. Nee. Wir waren wirklich überrascht.
Und dann haben wir halt mit dem Lukas und dem Michael halt über Bossfighters gesprochen. Und deswegen werden wir das Interview auch hier mit reinnehmen, denn das gibt noch ein paar Informationen oder ein paar interessante Informationen über den ganzen Hintergrund, wie das alles entstanden ist und so weiter. Und da kommen wir dann später drauf. Das spielen wir euch ein.
Genau.
Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch erstmal in die Regeln und dann reden wir kurz über, wie wir das Ganze denn fanden. Bossfighters QR verbindet die klassischen Elemente eines Kartenspiels mit einer App zu einem kooperativen Spiel. Die Spieler treten gemeinsam gegen 10 einzigartige Bosse mit individuellen Stärken und Fähigkeiten an, die taktisch auf die Aktionen der Spieler reagieren. Handkarten, die im Verlauf der Runde gespielt werden, haben einen QR-Code auf der Rückseite, der von einem Smartphone oder Tablet gescannt wird und dem Boss so Schaden zufügt, Verteidigung aufbaut oder mächtige Kombos auslöst. Zu Beginn der Kampagne wählen die Spieler jeweils ein Heldendeck, Troll, Halbling, Zwerg oder Elfe und kombinieren dieses frei mit einer von 4 verfügbaren Klassendecks, Krieger, Magier, Schurke oder Druide. Die App leitet die Spielgruppe dann durch das Spiel und von Boss zu Boss. Mit jedem Boss erwartet die Spieler eine neue Herausforderung, denn jeder Boss hat seine eigenen Taktiken und Angriffe, die die Heldengruppe im Kampf herausfinden und dann bekämpfen müssen. Ist die Gruppe erfolgreich, erhält sie Beutekarten, die in 3 geheimen Beuteboxen versteckt sind. Mit diesem können sie ihre Decks verbessern, neue Fähigkeiten freischalten und alte Karten ersetzen.
Ja, da haben wir die Zusammenfassung dessen, was da passiert. Und es ist natürlich ganz klar, das Hauptaugenmerk oder der Hauptfaktor, was an diesem Spiel besonders ist, ist natürlich erstmal die App-Unterstützung. Das heißt, man braucht ein Tablet oder ein Smartphone, ohne geht's halt einfach nicht.
Genau. Und dieses Gerät ist dann quasi der Boss. Da wird auch der Boss angezeigt und da werden auch die Lebenspunkte des Bosses getrackt. Alles andere, die Lebenspunkte der Spieler zum Beispiel, die werden auf solchen Pappscheiben getrackt. So ganz klassisch traditionell und das macht auch Sinn. Ja.
Ja.
Und wenn wir halt spielen, sind wir immer quasi reihum dran. Ja, und dann spielen wir halt eine Karte von der Hand. Und das kann dann halt entweder ein Angriff sein, beispielsweise, der den Boss schadet. Der hat dann auch Rüstungen in drei verschiedenen Aspekten, also Magie, Nahkampf, Fernkampf. Und die muss man erstmal durchbrechen. Und dann kann man erst die Lebenspunkte runterzählen. Und das ultimative Ziel ist es halt, die Lebenspunkte des Bosses auf Null zu kriegen.
Und zwar am besten, bevor man selber auf Null ist, weil wenn einer der Mitspieler Lebenspunkte auf Null runtersetzen muss, dann ist er raus und dann haben wir alle verloren.
Genau, dann haben wir alle verloren. Ja, das Ganze fängt halt relativ leichtgewichtig an mit so einem Demo-Boss, ja, der eigentlich nichts macht, ja, so eine Sockenpuppe sozusagen und geht dann direkt mit dem Prinzen los, das ist so ein Frosch, ja, den muss man dann direkt besiegen. Das war auch derjenige, den wir auf dem Pressetag dann, gegen den wir am Pressetag gespielt haben. Und dann geht es weiter mit der
Seelenjägerin.
Genau, und dann kommt ein Drache und dann kommen noch weitere. Insgesamt gibt es 10 Bosse, die man nach und nach besiegen muss oder nacheinander besiegen muss. Und jeweils der nächste wird halt freigeschaltet, wenn man den davor besiegt hat. Ja, das Ganze tut sich einfach an. Also es fängt einfach an mit so einem relativ flockigen Kartenspiel. Jeder ist halt irgendwie der Höhlentroll, Magier zum Beispiel oder der Zwergenkrieger. Ja, und kann dann die zwei Decks quasi zusammenmischen.
Die Elfenschurken.
Genau, und diese zwei Decks bestimmen dann auch, wie viele Lebenspunkte man am Anfang hat und wie viel die Handkarten, Handkarten man bekommt.
Genau.
Und jedes Mal, wenn, also wir sind quasi im Reihum dran und wenn wir dreimal dran waren jeder, also quasi drei Karten, im Normalfall sind es vielleicht auch mehr, weil es halt so Kombos gibt, ja, die mir erlauben, noch eine weitere Karte zu spielen, dann kommt der Boss dran, dann schlägt er halt zurück. Und da liegt die starke Individualisierung der Bosse, denn jeder Boss hat seine eigenen Möglichkeiten, Attacken zurückzuschlagen. Und ich sag mal so, da sind ein paar echt kreative Dinge dabei, die auch einen echt überraschen können. Deswegen werden wir hier nicht so viel erzählen über die späteren Bosse. Also es gab so ein paar Mal so What-the-fuck-Momente, als wir die zum ersten Mal, die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.
Ja, wer uns regelmäßig hört, weiß, dass ich in einer der letzten Folgen schon mal ein bisschen gespoilert habe. Das werde ich jetzt nicht nochmal tun. Aber da sind schon echt kreative Sachen dabei. Und man sollte auch nicht unterschätzen, die eigene Analyse des Kampfes des Gegners, also da sollte man sehr genau drauf achten, wie reagiert der dann auf bestimmte Dinge, die man macht.
Genau.
Und was man auch sich im Auge behalten sollte, ist, dass die Flexibilität, die der Michael gerade so schön beschrieben hat, ich kann jeden Charakter mit jeder
Klasse
kombinieren. Dann, das hat natürlich auch das hat Vorteile, weil ich kann das nehmen, was mir vielleicht am besten gefällt. Ich will vielleicht die Elfenmagierin spielen, aber es macht schon Sinn, auch mal zu gucken, okay, gerade wenn nicht alle mitspielen, was kann mein Charakter, was kann meine Klasse, also was für Karten kriege ich, wenn ich die jetzt zusammenlege? Und passt das gut zusammen für den Gegner oder passt das nicht so gut zusammen? Das heißt, man hat schon ein bisschen Metagame, wie man es vielleicht aus Kartensammelspielen kennt, aber eben nicht so krass wie da, sondern man hat halt eben diese 4 festen Sets. Wenn man dann diese Bonuskarten dazu bekommt, muss man da dann auch nochmal überlegen, wo tue ich die dazu? Und wir haben so ein paar Runden gebraucht, um zu realisieren, dass ich das ja nicht fix zuordnen muss, sondern dass ich jedes Mal für den neuen Gegner dann vielleicht auch überlegen kann, dass diese Karte jetzt vielleicht in einem anderen Deck mehr Sinn macht als das, wo es gerade drin war.
Genau, also es gibt da im Wesentlichen 2 Aspekte, die bei den späteren Bossen wichtig sind. Das eine ist, dass man halt rausfindet, was macht den Boss sozusagen, was lässt den Boss ticken? Ja?
Was macht den einzigartig?
Genau, das ist wichtig, weil es gibt halt Wege, um die Angriffe, die der Boss hat, kleiner zu machen oder weniger zerstörerisch zu machen. Ja,
oder sie zu vermeiden oder zumindest teilweise zu vermeiden. Genau.
Also man muss irgendwie so ein bisschen anfangen zu verstehen, wie der Boss funktioniert und was der eigentlich tut. Es gibt da halt so Dinge wie, auf was reagiert der Boss? Ist es vielleicht ein bestimmter Angriff oder eine bestimmte Stärke eines Angriffs? Bestimmte Kombinationen und sowas? Das ist es gut, das rauszufinden. Das wird auch nicht dokumentiert, logischerweise, weil das Teil des Spiels ist, das rauszufinden und dann über mehrere Partien sozusagen die beste Strategie zu wählen. Und das andere ist, dass da so ein Deckbauaspekt mit reinkommt. Ja, also man bekommt immer nach jedem Boss bekommt man Karten dazu. Da sind halt so Boxen drin, aus denen man dann Karten rausnimmt. So ein bisschen wie ein Legacy-Spiel. Ja,
ja.
Ist aber kein klassisches Legacy-Spiel, ja, würde ich sagen. Ne? Das ist halt keine Kampagne oder sowas, sondern du prügelst dich einfach durch die Bosse durch. Und bei den späteren Bossen wird es immer wichtiger, dass man einmal die korrekte oder die richtige Kombination, wie Jutta schon sagte, aus Held und Klasse findet, aber auch, dass man halt dieses Deck ein bisschen customized. Man kann zwischen den Bossen Karten aus den Decks rausnehmen und auch neue Karten reintun und die Karten auch neu verteilen zumindest die neu bekommenen, ja, Karten kann man anders verteilen zwischen den Decks. Und das ist auch super wichtig, ja, weil wenn man zum Beispiel alle Karten mit reinnimmt, ja, da hat man da auch viele von diesen Basiskarten drin, die nicht so viel Schaden machen zum Beispiel.
Ja.
Und das willst du halt bei einem bestimmten Boss nicht, wo du schnell super viel Schaden machen willst.
Ja. Und du hattest es eben schon erwähnt, dass man halt so Kombos oder auch eben so Effektketten erzeugen kann mit seinen Karten. Und die meisten der Basiskarten haben halt keinen Du-kannst-noch-was-tun-Effekt. Die haben immer nur die eine Aktion, die draufsteht. Das heißt, es kann sehr nützlich sein, ein paar davon rauszutun, damit ich einfach einen höheren Durchsatz von den Karten habe, die sagt, so, und als letztes darfst du dann noch eine Aktion machen und noch eine Aktion machen und du darfst noch eine Aktion machen.
Genau. Und da gibt es halt wirklich von Trading Card Games bekannte Mechanismen. Ja? Also es gibt halt in den späteren Bossen, kannst du halt solche Sachen machen wie, erstmal optimiere ich die ersten drei Karten in meinem Deck, weil ich eine Karte habe, die mir erlaubt, die ersten drei Karten anzugucken und in der beliebigen Reihenfolge zurückzulegen. Dann habe ich eine Karte, die lässt mich die oberen zwei Karten meines Decks spielen, ja, und dann ist da vielleicht die richtige drin, dann kriege ich da noch eine Aktion und noch eine Aktion und kann nochmal draufhauen. Und es kann durchaus vorkommen, dass man vier oder fünf Karten spielt und dann so eine richtige krasse Attacke gegen den Boss fährt. Und das ist auch nötig, weil die späteren Bosse werden verdammt schwer. Also
ja,
es gibt vier Schwierigkeitsgrade. Ja. Wir haben mal ganz ambitioniert mit dem ersten Boss bei Stufe 3 angefangen. Haben den tatsächlich dann auch geschafft irgendwann, aber dann wurde es ganz schnell ganz schön fies. Ja.
Also das war wirklich heftig. Da muss man wirklich sagen, da haben die mit diesen Schwierigkeitsgraden, das ist schon richtig cool gemacht. Also es ist auch, wir haben dann jetzt gerade sind wir bei einem der weiter obenen Bosse, ich glaube beim vierten. Den spielen wir gerade auf Stufe 1.
Es gibt aktuell nur 5 Bosse für die Presse. Weil
es halt Pre-Release ist. Genau. Die werden halt zu Spiel, sollen sie alle verfügbar sein. Alle 10, aber im Moment sind halt nur für 5 verfügbar, haspel dich. Und wir sind gerade, glaube ich, beim vierten und haben den auf Level 1 gespielt und haben das nicht auf Anhieb geschafft, obwohl wir ja eigentlich schon spieleraffin sind. Aber das ist schon ganz schön knackig. Da muss man schon so ein bisschen grenzgrübeln, was macht man denn
ja,
da eigentlich?
Diese Schwierigkeitsgrade sind auch wichtig, weil man bekommt ja ständig Karten dazu, ja, auf der einen Seite, und man lernt auch das Spiel zu spielen.
Mhm.
Und wenn man dann halt irgendwann am Ende angekommen ist und sein Deck richtig gepimpt hat, ja, und da die ganzen zusätzlichen Karten drin sind von den ganzen Bossen, dann kann man natürlich nicht so einfach zurückgehen zum ersten Boss und in derselben Stufe spielen, weil dann haut man den einfach weg. Dafür gibt es dann die Schwierigkeitsstufen. Wobei die Autoren auf dem Pressetag gesagt haben, Stufe 4 ist was für ganz krasse Typen. Ja?
Ja,
also Stufe 4 scheint wirklich richtig fies zu sein. Das wird sich dann zeigen, da kommen wir vielleicht dann auch hin, das würde ich mal versuchen, wenn wir dann wirklich mal durch sind und dann alle Karten haben.
Noch ein wichtiger Aspekt ist, du hast eben schon gesagt, beziehungsweise wir haben gesagt, dass es ein Handkartenlimit auf der einen Seite gibt, dass es aber auf der anderen Seite die Möglichkeit gibt, mehrere Karten hintereinander wegzuspielen und dass das eigentlich auch irgendwo Ziel sein muss, möglichst viele Karten hintereinander wegzuspielen.
Ja, und es kann für manche Bosse auch wichtig sein, dass man nicht mehr so viele Karten auf der Hand hat.
Ja, aber irgendwie kommt man dann ja an den Punkt, dass man plötzlich keine Handkarten mehr hat. Und da kommen nämlich die kleinen Gadgets, die wir noch zusätzlich auf dem Tisch haben, mit ins Spiel. Weil es gibt nämlich zum Beispiel einen Rucksack, der mir erlaubt, 3 Karten nachzuziehen. Oder es gibt einen Zaubertrank, der mir halt erlaubt, mein Leben wieder um 8 Punkte zu erhöhen. Das ist halt auch sehr wichtig, diese Dinge im Blick zu halten, um eben einfach sicherzustellen, dass man nicht zu früh nichts mehr tun kann oder eben stirbt und dann alle raus sind.
Genau, und diese Extras liegen als Pappteile quasi auf dem Tisch.
Als Pappmarker.
Die kriegt man auch nach und nach wieder noch welche dazu. Und die haben auch einen QR-Code auf der Rückseite. Und was man halt macht, wenn man dieses Ding spielt.
Von dem QR-Code haben wir bis jetzt noch nicht gesprochen.
Ja, doch, in den Regeln.
Ja, in den Regeln, aber
genau,
noch nicht während der Erklärung.
Und da kann man dann sich quasi neue Lebenspunkte holen oder Karten nachziehen und so weiter, was es da noch so gibt. Ja, jetzt, ich war ein bisschen skeptisch, als sie das auf dem Pressetag so angekündigt hatten und gesagt, ja, wir haben jetzt ein neues Spiel, Bossfighters. Und dann dachte ich so, ja, so, okay, das Cover sieht irgendwie sehr Fantasy-lastig aus. Und tatsächlich ist das so, das ist von einer Künstler, von einer Firma gemacht mit Künstlern, die für den Computerspielbereich eigentlich arbeiten.
Ja.
Und dann haben sie gesagt, ja, das, da braucht man eine App für. Und ich dachte, oh Gott, das.
Ja, man kennt ja viele so bisherigen Spiele. Erfahrungen mit Spielen, die App unterstützend, ist ja eher so schlecht bis durchwachsen.
Schlecht bis durchwachsen, genau. Also war ich relativ skeptisch, sage ich jetzt mal. Und dann haben wir das halt gespielt das erste Mal. Das war so eine geführte Spielrunde mehr oder weniger. Und dann hat man gemerkt, doch, das ist schon echt ganz schön cool. Diese Kombos zu spielen ist extrem, extrem erfüllend. Ja. Das ist richtig cool, wenn man irgendwie sagt, oh, jetzt habe ich hier noch eine Karte, die kombiniere ich jetzt mit der und dann haue ich da nochmal einen rein und so. Und auf der anderen Seite, die App-Unterstützung oder die App, dass da eine App ist, das fällt gar nicht so stark ins Gewicht, weil das ist quasi tatsächlich einfach der Boss, der da liegt, den man bekämpft.
Ja, und damit hat man eben dieses leidige, wer spielt denn jetzt den Boss? Oder je nachdem, was für eine Art Spiel man hat, wer macht denn jetzt den Spielleiter? Hat man außen vor, weil das wird von der App gemacht. Aber man spielt trotzdem noch ein Kartenspiel und legt seine Karten ab. Und der wichtige Kniff hierbei ist, dass eben bei dem technischen Device die Frontkamera benutzt wird. Das heißt, du musst nicht das Gerät über die Karte halten und irgendwas scannen,
sondern
das Gerät liegt in der Mitte. Ganz am Anfang scannst du auch deinen Helden und deine Klasse und sagst, wo du sitzt und gibst dir einen Namen. Was auch ziemlich cool ist, finde ich. Und dann gehst du nur noch mit den Karten über diese Kamera. Ja, man muss so ein bisschen Gespür dafür entwickeln, welche Höhe und welchen Winkel man die Karte halten muss. Aber das hat man relativ schnell raus und dann ergibt sich so ein fließender Move, dass du die Karte halt über die Kamera führst, ablegst, die nächste Karte drüber führst und dann vielleicht noch sagst, ah, okay, ich habe hier jetzt gerade einen Schutz ausgespielt, den möchte ich selber oder den gebe ich meinen Gegenüber. Und dadurch wird das ja schon sehr nah an dieses normale Kartenspiel wieder zurückgeführt, obwohl da eben dieses elektronische Gerät in der Mitte liegt.
Und man ist auch sowieso damit beschäftigt, die ganze Zeit mit den anderen Spielern zu quatschen, weil das ist ein Spiel, wo man sich wirklich absprechen muss.
Ja, genau. Und, kann irgendjemand hier das Magieschild zerdeppern?
Genau, sowas. Und das fällt eigentlich gar nicht auf. Und ich finde, sie haben da genau so einen Sweet Spot erreicht, wo diese Integration von dem Telefon einfach nicht nervt, sage ich jetzt mal. Ja. Und gleichzeitig aber auch tatsächlich was beiträgt. Ja. Mhm. Und das habe ich bis jetzt selten gesehen und das finde ich hier richtig gut. Also ich finde das wirklich gut gelöst und das Scannen funktioniert auch super gut. Also man muss da überhaupt nicht viel machen oder sowas. Man hält einfach seine Karte über den Tisch und fertig, legt man sie ab und so. Und die App ist auch ziemlich clever teilweise. Ja, die hat auch für bestimmte Karten, die halt Sonderfunktionen haben oder sowas, erinnert es auch einen unter Umständen mal dran. Ja. Also da gibt es halt Karten, die geben dir eine Sonderfunktion, wenn eine bestimmte Bedingung eintritt. Ja, und dann weiß die App halt, okay, diese Karte hat der Spieler irgendwann mal gescannt. Ja. Und dann sagt er einem, hast du jetzt mehr als 15 Lebenspunkte zum Beispiel, dann musst du mal dran denken, dass du das und das machst.
Ja, oder eben hier, pass auf, die Karte leg mal neben deinen Helden, die brauchst du später nochmal.
Genau.
Und das ist wirklich sehr gut. Es gibt eine Soundunterstützung, also man hat nicht einfach nur ein Bild, das vor einem rumzuppt und irgendwelchen Text, den man lesen muss. Ja, es ist schon Text, den man lesen muss. Aber man hat halt auch ein bisschen Soundunterstützung. Das finde ich auch ziemlich cool.
Ja, der Boss blubbert ein bisschen.
Ja, also jetzt nicht mega groß. Und man kann es, glaube ich, auch, wenn man jetzt in irgendeiner geräuschempfindlichen Umgebung spielt, also sagen wir mal in einem Restaurant oder so, dann kann man den sicherlich auch ausstellen und kann trotzdem spielen, ohne dass der Spielfluss gestört ist. Aber wenn man halt in einer entsprechenden Umgebung ist, macht das schon ein bisschen Flair und Immersion aus, dass man da so ein bisschen Geräuschkulisse hat.
Ja. Also ich war nach der ersten Spielrunde doch schon ziemlich begeistert von dem Spiel. Mhm. Ja, ich glaube, das kann ein großer Hit werden. Das ist ja auch ein Spiel, wo Pegasus relativ viel draufsetzt. Ja, das ist, glaube ich, sie haben gesagt, das wäre ihr größtes Produktionsvolumen, das sie je hatten. Das Spiel ist auch nicht so super teuer. Es kostet 40 Euro nur.
Ja.
Und dafür ist das Material auch ziemlich cool. Also es gibt für jeden Charakter, gibt es so ein Schächtelchen mit so einer Schublade, also ein Schubladenschächtelchen.
Ja, wo man dann seine Charakterkarten mit den neu gesammelten Karten mit reinlegen kann.
Genau. Dann gibt es solche Kartenboxen für diese Karten, die halt nach und nach dazukommen, ja. Und für die allgemeinen Karten, die noch
quasi
da sind.
Quasi so Treasure-Boxen.
Genau. Und es gibt halt, es gibt dann so Regelkarten noch, dass die wiederholen im Wesentlichen die Regeln, die auch in der Anleitung stehen. Also ich muss sagen,
die Pappmarker sind von einer guten Qualität. Ja. Und was die Technik angeht, also diese QR-Codes, wir haben bisher kein einziges Ding gefunden, wo der QR-Code nicht oder nur schwierig funktioniert hätte.
Ja.
Das habe ich woanders auch schon anders erlebt.
Ja, wir haben es auch mit mehreren verschiedenen Geräten ausprobiert, genau, mit Android und iOS und so weiter. Und die App funktioniert überall richtig gut.
Tablet und iPhone respektive Telefon dann.
Ja.
Das hat alles immer funktioniert und macht einfach Spaß.
Ja, und das Ganze ermöglicht natürlich auch, dass man das Ganze noch ein bisschen erweitert, ja, weil die Bosse leben ja quasi in der App, während die Helden in den Karten leben.
Ja.
Und das bedeutet, dass es dann vielleicht über die 10 Bosse hinaus noch weitere Sachen geben könnte. Ja, Bonusbosse oder Erweiterungen oder sowas, die dann halt in der App passieren zum Beispiel. Ja.
Und wenn man genau hinguckt, ich sagte ja schon, am Anfang scannt man seinen Helden und setzt den an einen Tisch. Und an diesem Tisch gibt es auch mehr Plätze. Also vielleicht, im Moment ist es ja ein Vierspielerspiel. Vielleicht kann man das demnächst auch noch mit mehr Leuten spielen.
Ja. Ja, alles in allem finde ich das ein richtig cooles Spiel und ich bin minder schwer begeistert davon. Ich will es eigentlich mal wieder spielen. Also, ja, so, wenn man es so spielt, dann wird man auch die ganze Zeit so, komm, noch eine Runde und noch eine Runde und noch eine Runde. Komm, ja. den schaffen wir den, ja.
Jetzt ja, jetzt haben wir hier gerade eine Erkenntnis gewonnen. Genau. Wir müssen das jetzt mit der anderen Deckkombination noch ausprobieren.
Und dieses Spielkonzept, so besiege einfach die 10 Bosse nacheinander, ja, ist doch schon ziemlich exciting, sag ich jetzt mal. Ja.
Ja, absolut.
Gut, jetzt haben wir mit den Autoren gesprochen,
mit dem Lukas Zach und dem Michael Palm.
Genau, und das würden wir euch jetzt einfach mal einspielen. Ich hoffe, dass die Hintergrundgeräusche akzeptabel sind. Da war nämlich
Da war eben Party im Gange, also Essen im Gange.
Ja, wir waren nämlich draußen, wir haben vor der Tür gesessen, vor einem Lager von Pegasus und haben da das Interview geführt. Und im Hintergrund hat der Matthias von Deep Print Games hat relativ laut irgendwie Deckers erklärt. Ich hoffe, man kann da irgendwas verstehen. Ansonsten entschuldigen wir uns für die schlechte Tonqualität. Wir machen es dann besser. Wir haben einfach keinen freien Raum gefunden, wo wir das dann machen konnten.
Beziehungsweise der Raum, der uns zugewiesen war, hatte keine Stühle. Das fanden wir auch nicht cool. Ja. Und bevor wir jetzt reingehen, nochmal zur Erinnerung, wir reden über Bossfighters QR.
Genau. Und wir reden auch am Ende ein bisschen über
ja, Dorfromantik leichtes Gepäck.
Genau, also da kommt auch ein bisschen was noch zu in dem Interview. Ja, viel Spaß.
Ja, ich sitze jetzt hier mit dem Michael Palm und dem Lukas Zach zusammen. Die beiden haben uns vorhin ein ganz brandheißes neues Spiel vorgestellt, nämlich Bossfighters QR. Wir haben auch schon eine erste Partie mit ganz vielen Leuten um uns rum simultan quasi gespielt. Das war ein super tolles Erlebnis. Aber zuerst einmal erzählt uns doch mal so ein bisschen, ihr seid da jetzt 6 Jahre dran gewesen. Erzählt uns mal was von dem Spiel.
Ja, also Bossfighters ist ein kooperatives Spiel, wo wir in die Rolle eines Helden schlüpfen. Und wir wählen am Anfang einen Helden, also da ist ein Troll drin, Halbling, Elfe, Zwerg, die klassischen. Und eine Klasse. Und diese beiden kombinieren wir miteinander. Das heißt, die legen nicht nur unsere Lebenspunkte und unsere Handkarten fest, sondern auch die Decks, die von diesen beiden mischen wir zusammen und dadurch generieren wir sozusagen unseren Helden. Und damit steigen wir dann ein in einen Kampf gegen ein Bossmonster, ein großes, was aber auf einer App abgebildet und animiert und gespielt wird. Und die Karten, die wir von der Hand spielen, haben hinten QR-Codes drauf, die dann sofort eine Reaktion auch bei dem Boss hervorrufen. Und die App wertet eben aus, was wir spielen, was darauf passiert, wie der Boss reagiert.
Gibt natürlich auch dann Sounds und so, ein paar visuelle Effekte.
Genau, das heißt, wir nutzen die App im Prinzip für zwei Sachen, nämlich einmal, dass man leicht ins Spiel hineinfindet, aber eben auch, da ist eine Komplexität im Hintergrund bei den Bossen, die sonst nur bei Videospielen möglich ist.
dass die nicht zu viel Verwaltung hast mit Karten mischen und würfeln und was der Boss alles tut und in welche Blickrichtung er vielleicht schaut oder sonst irgendwie, das wollten wir alles nicht drin haben, wir wollen es smoothie haben.
Ja, das ist mir halt auch aufgefallen, dass man halt weder diesen klassischen Spielleiter hat, der einem so hilft, durch das Spiel zu kommen und zu wissen, was man jetzt als nächstes überhaupt tun muss, tun kann, tun darf, und zum anderen halt auch niemanden braucht, der jetzt quasi die Verwaltung für den Boss quasi übernimmt, sondern dass das halt diese App übernimmt. Ja. Und besonders clever finde ich das mit diesen QR-Codes auf den Rückkarten meiner eigenen Spielerkarten, weil bei anderen Spielern muss ich dann halt eingeben in die App, was mache ich denn jetzt? Mhm. Und hier scanne ich einfach meine Karte und zack, das System weiß, was ich tue und hat dann auch sofort die Konsequenz parat.
Ja.
Was war denn so, also wahrscheinlich war auch euer Problem dieses, ich muss das da alles eingeben und das ist nervig, aber wie seid ihr denn auf diesen Trick mit dem QR-Code gekommen? Hattet ihr da so einen Aha-Moment oder ist das so einfach gewachsen?
Ja, wir haben ja, also man wusste ja, dass die QR-Codes scannbar sind und wir haben auch als allererstes ausprobiert, wie gut das funktioniert. Also unserem Programmierer haben wir gesagt, das allererste, was du versuchst, ist das Scanning so gut wie möglich hinzukriegen, weil wenn das nicht funktioniert, dann werden die Leute das nicht annehmen. Und was uns bei anderen App-Spielen eben manchmal gestört hat, ist, dass man eine Figur bewegt und danach gibt man nochmal ein, wie man seine Figur bewegt hat. Also man macht die Sachen im Prinzip doppelt.
Ja.
Und das macht keinen Spaß.
Und du hattest diese Vision mit dem QR-Code auf der Rückseite von Anfang an.
Genau,
Also der Lukas arbeitet die anderen 3 Tage, wir arbeiten 2 Tage in der Woche meistens zusammen und er in Bremen, ich am Bodensee und die anderen 3 ist er in der Videospielbranche.
Mhm.
Ja, sei es mal Handyspiele, sei es mal PC-Spiele und wie auch immer, verschiedene Plattformen, und da hattest du die Vision von Anfang an eigentlich, dass der QR-Code hinten drauf ist.
Und zwar aber deswegen, weil ich es immer so doof finde, diese doppelten Eingaben zu
machen. Genau.
Und da ich sowieso die Karte von meiner Hand ziehe und auf den Tisch lege, ist das für mich derselbe Vorgang.
Es ist ein kleiner Umweg über die Kamera.
Ein ganz kleiner Umweg kurz zur Kamera und dann eben auf den Tisch. Und dabei habe ich das Gefühl, ich mache die Dinge nicht doppelt, sondern ich mache sie nur einmal. Und das ist, glaube ich, was es anders macht.
Die grundsätzliche Idee, ich meine, Lukas, du bist ja aus der Videospielbranche sozusagen und ihr habt ja auch Dorfromantik vorher gemacht, was ja auch eine Umsetzung von einem Videospiel ist.
Ja.
War das die Initialzündung sozusagen für so ein Spiel mit so einem elektronischen Anteil oder gab es irgendwie noch eine andere Motivation dazu?
Also wir haben schon länger immer geschaut, was machen die Videospiele eigentlich gut.
Mhm.
Uns ging es jetzt nicht darum, ein Videospiel zu machen, sondern uns ging es darum, zu gucken, was schafft eine App oder was kann eine App leisten, um ein Erlebnis zu erzeugen, was wir sonst in einem Brettspiel nicht erzeugen können.
Mhm.
Und bei Dorfromantik zum Beispiel ist es ganz klar dieser Kampagnenmodus mit diesen Boxen. Und das ist ja ganz offensichtlich ein Videospiel in Lean, weil da ist es gang und gäbe, dass man Dinge freischaltet, die man vorher nicht hatte, die das Spiel erweitern und die man nicht kennt. Und solche Mechanismen kann man eben einfach auch gut adaptieren. Und von daher.
Und wir haben auch die Technologie immer wieder beobachtet. Ja, also vor 20 Jahren, als wir angefangen haben zusammen, oder vor 22 Jahren, als wir angefangen haben, gemeinsam Spiele zu entwickeln, konnte man da schon davon ausgehen, dass jeder ein Handy hat, das das kann, ja, also dass das leistet und dass man sich kurz eine App runterlädt und so weiter, das ist einfach schwierig, ja, und deswegen war die Zeit jetzt dafür auch reif irgendwie. Ich selber bin oder war leidenschaftlicher World of Warcraft-Spieler und dann, wir sind auch so im PC-Bereich so ein bisschen unterwegs, beide nicht mehr wahnsinnig, aber so etwas unterwegs, und auch unser Redakteur, der das Projekt immens begleitet, der Sebastian, der ist in der Gilde von World of Warcraft unterwegs und so weiter, als in seiner Gilde. Was ich damit sagen will, ist, das sind ja die Faszinationen, die man dann gerne auf den Tisch auch mal holt, ohne dass man vor dem Bildschirm sitzt. Ja, dieses Rausfinden, wenn man den Boss zum 12. Mal legt, ist natürlich nicht mehr so interessant. Aber das erste und zweite Mal, da rauszufinden, was macht der, warum immer an derselben Stelle wipen wir, warum denn und so. Und darum ging es uns in diesem Spiel.
Ja, genau. Und die Boss-Bestler sind ja mittlerweile ein richtiges Genre geworden.
Ja.
Als wir vor 6 Jahren angefangen hatten, gab es noch gar nicht so viele.
Ja. Mit eigenen Rubrik.
Genau, aber auch da sieht man jetzt eben, dass die teilweise dann trotzdem sehr komplex werden, weil je besser die Bosse werden sollen, desto mehr Verwaltungs- und Simulationsaufwand ist das für den Spielleiter dann. Und ja, das haben wir eben bei uns nicht. Mhm.
Jetzt habt ihr ja eine relativ einzigartige Perspektive auf das Ganze. Ja? Also ihr habt sozusagen Erfahrung im reinen Videospielbereich, im reinen Brettspielbereich, auch vielleicht ein bisschen im Trading-Card-Bereich sozusagen, mhm, und in diesem Hybrid-Bereich. Ja? Mhm. Wie unterscheidet sich die Entwicklung von Spielen im Videospielbereich von denen im Brettspielbereich? Und wo sind die Überlappungen und welches findet ihr besser? Oder was findet ihr sozusagen, gibt es da vielleicht irgendwelche Benefits von beiden Seiten?
Die Entwicklung in reinen im reinen Videospielbereich, die kann nur der Lukas für uns beiden beantworten.
Also damals bin ich vom Brettspielebereich, da habe ich ja angefangen, in den Videospielebereich gegangen, vor 15 Jahren. Und da war ich erstaunt, wie viele Parallelen es eigentlich gibt. Weil wenn man sich allein die Spielmechaniken anguckt, ist das eigentlich sehr ähnlich. Und auch in den Studiengängen, wo man Game Design jetzt studieren kann, wird viel Brettspieldesign unterrichtet, obwohl eigentlich Leute rauskommen, die Videospiele machen.
Vor allem in den ersten Semestern immer.
Und also es ist wesentlich größer. Man hat viel mehr Mechanismen, auch viel detailliertere Mechanismen für ganz dedizierte Fälle. Ob es jetzt ein Waffendesign ist oder irgendwie sowas. Also es ist viel, viel, viel feiner alles, also viel, viel detaillierter alles. Man arbeitet natürlich immer mit einem großen Team zusammen, das ist auch anders. Man muss sich viel mehr abstimmen mit den anderen Abteilungen.
Programmierung, Grafik, genau. Sounds.
Und das ist eben beim Brettspielbereich normalerweise nicht so. Das heißt, wir machen ein Spiel eigentlich zu, keine Ahnung, 80-90%, dann zeigen wir es einem Verlag. Und der Verlag macht dann eben, schleift den Rohdiamanten dann zu einem Diamanten sozusagen. Wenn es ein einigermaßen gutes Spiel ist. Nicht jedes Spiel von uns ist ein Diamant. Es gibt auch
so Halbedelsteine.
Aber bei dem Hybrid-Spiel, was wir jetzt gemacht haben, bei Boss Fighters, ist die Entwicklung eigentlich eher so wie beim Videospiel gewesen. Mhm. Eine große Abstimmung, ja, mit der Programmierung. Der Sebastian hat in einem Tool, was er dann hatte, in der Software, die ganzen Bosse geskriptet. Super aufwendig. Ja. Und wir mussten es mit Grafikdesignern, mit Sounddesignern absprechen. Und da haben wir tatsächlich auch so ein bisschen die Projektleitung übernommen, weil der Sebastian sehr, sehr stark dann auch in das Boss-Design eingestiegen ist, ja, was uns
sehr geholfen hat.
Also der hat da nochmal richtig viel mehr rausgeholt, aber weil er auch diesen Hintergrund vom WoW-Gildenspiel hatte gegen die ganzen Bosse, es war einfach ideal, weil er diese ganzen Ideen auch hatte. Mhm. Und wir haben dann zum Beispiel die Art Direction komplett übernommen und auch die Sound Direction und auch viel die Abstimmung, wie die App an sich funktioniert, wie man die Sachen besser machen kann von der Bedienung und so. Da komme ich aus dem Bereich und deswegen habe ich das dann gemacht.
Ja. Und was viele auch nicht wissen in unserer Branche, in unserer analogen Branche, ist, dass wir zwei auch schon mal ein Sammelkartenspiel gemacht haben, das dann auf dem Handy veröffentlicht wurde.
Nur auf dem Handy.
Nur auf dem Handy. Digitales Sammelkartenspiel. Und zwar, also jetzt klar, viele wissen vielleicht mit Aventuria oder auch Simpsons-Sammelkartenspiel und so weiter, aber wir haben ein Spiel mal gemacht, das für eine Karlsruher Firma, und das hieß Evoker, mhm, und da ging es praktisch darum, dass man in einer Solo-Kampagne immer mehr Karten freispielt, aber dann diese Karten auch nutzt, um im Duell gegeneinander zu spielen. War auch eine Herausforderung, weil es damals noch so war, dass man nicht online sein sollte, wenn der andere mich angreift. Also ich habe das, mhm, dann vorbereitet und Gegner konnten jederzeit mich dann angreifen und so weiter. Das war ja eigentlich auch schon ein kleiner Erfahrungsschnipsel, ja, den wir dann hier haben einfließen lassen.
Jetzt habt ihr, ich meine, ihr habt den Hintergrund von Dorfromantik oder so, aber war es mit diesem Konzept schwierig, den Verlag zu überzeugen, mit so einem elektronischen Konzept? Weil, ich meine, Pegasus ist ja eher so ein Brettspielverlag, ganz klar, ja. War das irgendwie irgendwann mal eine Diskussion oder ein Problem?
Also ehrlich gesagt war das nicht so schwierig. Nee. Also einmal hatten wir natürlich dann irgendwann Dorfromantik im Rücken, das gibt uns dann Vertrauen.
Aber die Überzeugung war schon davor?
Die Überzeugung war davor, aber Andreas ist sehr technikbegeistert. Der hat sogar mal irgendwann auch zu uns gesagt, also er könnte sich vorstellen, mal ein Spiel mit einer App zu machen. Mhm. Also von daher haben wir da offene Türen eingerannt. Also es war eher dann die Frage, wie viel Geld gibt man dafür aus, weil die Entwicklung viel, viel teurer ist, ja, als von einem normalen Brettspiel. Und,
aber auch da war ja das Haus Pegasus dann entgegenkommt.
Okay. Aber da musste man dann schon weit entwickeln, um dann auch zu beweisen, dass das was wird. Also,
ist richtig, um die Vision auch zu zeigen.
Genau, weil hingeht. Einfach so Geld ausgeben für irgendeinen für ein Luftschloss will man nicht.
Jetzt habt ihr schon erzählt, dass ihr insgesamt über 6 Jahre an dem Spiel gebastelt, gefeilt, konzeptioniert habt. Gab es da irgendwann mal irgendwo so einen Punkt, wo ihr gedacht habt, boah, wir packen es nicht, wir schmeißen hin?
Nee, eigentlich nicht. Also die ersten waren, wie gesagt, auf Papier und mit irgendwelchem Blankomaterial und Markern und so weiter. Und die haben wir zwei und dann auch mit unseren Familien und Freunden, sagen wir mal so, vorangetrieben, immer wenn es uns Spaß gemacht hat, weil es da andere Projekte nebenher gab. Und dann so richtig sind wir dann eingestiegen vor 4 Jahren, als wir dann Pegasus überzeugt hatten und wir auf sie zugetreten waren. Und da muss man sagen, den Moment hatten wir eigentlich nicht. Also es gibt natürlich Rückschläge, wie man denkt, jetzt läuft alles in den ersten 2 Bossen, sage ich jetzt mal in der App, und dann plötzlich hängt die sich auf oder der Boss macht irgendwelche Dinge nicht, die wir doch wollten, das und so weiter. Aber das sind normale Rückschläge eigentlich. Die ist dann,
ich glaube, wir haben einfach immer den nächsten Schritt gemacht. Wir haben so Schritt für Schritt gemacht und immer geguckt, geht's weiter? Entwickelt es sich weiter? Weil wir wussten natürlich nicht, wo es endet.
Und also ihr habt es quasi ein Stück weit wachsen lassen.
Genau. Wir haben es wachsen lassen und das ist ja bei Videospielen auch so. Die sind so groß, dass man einfach immer Schritt für Schritt macht und irgendwann hat man dieses riesige Videospiel fertig gemacht. Wenn man jetzt rückblickend fragen würde, würdet ihr so ein Spiel nochmal machen, wenn ihr gewusst hättet, wie viel Aufwand das ist? Das steht auf dem anderen Blatt Papier.
Ich glaube, da schließt sich, glaube ich, meine letzte Frage, glaube ich, an. Ich meine, wir sind ja hier im Computerspielbereich, da gibt es ja sowas wie DLCs und so weiter. Mhm. Ist denn zu erwarten, dass es noch weitere Dinge dazu gibt an Erweiterungen oder sowas?
Das liegt ja auf der Hand. Also das ist natürlich alles mit gedacht. Und es ist so... Das ist ja quasi dann auch ein Vorteil, weil du kaufst ein Spiel im Laden und dieses Spiel wird immer größer und immer besser, obwohl du nichts dazu kaufst. Und es bleibt einfach liegen und trotzdem ist plötzlich irgendwann ein Solo-Modus drin. Der taucht dann plötzlich auf und du denkst, oh cool, jetzt ist plötzlich ein Solo-Modus drin. Und das ist natürlich der Vorteil eines Videospiels. Der Nachteil ist natürlich, es kann Bugs geben, also es kann auch mal was nicht funktionieren. Das versuchen wir natürlich komplett rauszukriegen, wie das bei jedem Videospiel so ist. Aber das ist natürlich auch eine andere Erwartungshaltung. Bei den Videospielen, wenn ein Videospiel erscheint, dann erwarten die Leute schon, dass es an der einen oder anderen Stelle noch hakt. Ja, und manche kaufen sich dann erst 2 Monate später, weil sie wissen, dann sind die ganzen Patches drin und dann funktioniert es einigermaßen.
Und andere wollen Feedback geben und Codes vom ersten Tag an.
Und jetzt bei den analogen Spielen ist die Erwartungshaltung eine andere. Selbst wenn eine App dabei ist, erwartet man, glaube ich, dass die funktioniert.
Ja, dass fertig ist.
Das muss so sein. Ja. Und das versuchen wir dann natürlich dann auch alles zu schaffen. Aber man hat immer die Gelegenheit, auch wenn das Spiel dann veröffentlicht ist, nach und nach die App immer weiter zu verbessern und Inhalte hinzuzufügen.
Genau, und natürlich wurden wir gestern beim Händlertag auch gefragt, wie sieht es aus, kommen Erweiterungen, die meinten eine analoge Erweiterung. Und natürlich auch sowas ist denkbar.
Ja. Ne? Auch eine Kombination. Ne?
Genau.
Das kann man auch machen.
Klar, die Händler sind natürlich da interessiert an den analogen
Erweiterungen. Ja, natürlich.
Ja, logischerweise.
Ja, jetzt haben wir ganz viel über euer Bossfighters QR gesprochen, was super ist. Aber wir wollen nicht völlig unter den Tisch fallen lassen, dass ja auch noch von Dorfromantik ein leichtes Gepäck gekommen ist. Das ist ja auch von euch.
Ja, wir finden das, der Untertitel leichtes Gepäck drückt es schon ganz gut aus. Es ist leicht im Gepäck, weil es ist kleiner, kompakter. Es ist ein 20-Euro-Spiel, sag ich mal. Dadurch kann man es auch gut mal mitnehmen. Und wir haben auch den Kampagnenverlauf wesentlich vereinfacht, weil es für manche so mit den, welche Box öffne ich jetzt und was muss ich jetzt wohin machen, vielleicht zu kompliziert war, warum auch immer, oder sie sich nicht darauf einlassen wollten. Auf jeden Fall erweitern wir die Welt von Dorfromantik durch leichtes Gepäck, das noch einen leichteren Einstieg bietet in den Kampagnenverlauf. Und trotzdem haben wir Karten und Sonderblättchen drin, die auch für die Vollprofis interessant sind. Und haben die natürlich da extra so reingemacht, dass die dann in der grünen Version auch fürs normale Grundspiel genutzt werden können.
Okay.
Was war denn die Motivation? War es tatsächlich so, dass ihr Rückmeldung gekriegt habt, boah, das ist mit den ganzen Kistchen und Kästchen doch zu kompliziert? Und hat euch das getriggert, nochmal so eine leichtere Variante aufzusetzen? Oder war es mehr so den, wir brauchen noch ein kleines, einfaches Spiel, das man auch gut mitnehmen kann?
Also das sind mehrere Faktoren auf einmal gewesen. Also im Prinzip, es gab den Wunsch, eine Reiseversion zu machen, weil es haben uns die Händler gemeldet, dass es immer wieder Leute danach gefragt haben.
Okay.
Dann gab es vom Verlag den Wunsch, ein Produkt zu machen, was unter 20 Euro ist, weil man dadurch in ganz andere Märkte reinkommt.
Ja,
Stichwort
klar.
Bahnhöfe, Museumsshops oder Rossmann oder was weiß ich. Also quasi eine kleinere Version davon zu machen. Und es gab aber auch Rückmeldungen, dass es eben Leute gibt, die sagen, habe ich schon viel von gehört von Dorfromantik, aber ich traue mich so nicht so richtig an die Kampagne ran. Es ist so viel Verwaltung und so weiter. Also haben wir jetzt eine Kampagne drin, die aber wesentlich einfacher zu handhaben ist. Und dadurch ist eben dieses Produkt entstanden. Wichtig ist uns zu sagen, es ist nicht nochmal Dorfromantik im Kleinen, sondern es ist wirklich ein neues Produkt. Das heißt, wer Dorfromantik mag und fährt in Urlaub, der kann sich das, glaube ich, guten Gewissens mal
anschauen. So ist es.
Ja, ich habe schon gesehen, ganz coolen Mechanismus finde ich, diesen Magnetklappdeckel, der dann auch gleich die Wertungsskala enthält, die ich dann mit einem Magneten entsprechend markieren kann.
Genau.
Da habt ihr ja auch wieder ganz coole Ideen gehabt. Also da empfehlen wir auch dringend mal genauer hinzugucken.
Super.
Wunderbar.
Freut uns.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr spannend.
Wir sagen, super.
Und vielleicht sprechen wir uns ja dann nochmal im Oktober auf der Messe oder sowas.
Sehr gerne.
Kommt gerne vorbei.
Und da werden wir dann auch sehen, was so die Community anstellt und so.
Ja. Wir sind schon gespannt.
Wir sind sehr aufgeregt.
Ja. Vielen Dank.
Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg mit euren beiden neuen Spieletiteln.
Vielen Dank und euch alles Gute.
Ja. Jo, tschüss.
Ciao.
Ja, da sind wir wieder zurück. Was sagt denn eigentlich die Community? Ich glaube, es gibt noch keine Wertung, weil, wie gesagt, das Spiel ist noch nicht released. Ihr könnt das wahrscheinlich ab dem 20. Oktober, habe ich gehört, gibt es das im Handel. Das heißt, wenn ihr das schon ein bisschen vor das Spiel haben wollt, dann könnt ihr so am 20. Oktober mal in euren Spieleladen gehen. Da sollte das dann vielleicht schon da sein. Und dann könnt ihr direkt anfangen und hoffen wir, dass bis dahin auch alle 10 Bosse freigeschaltet sind.
Ja, also ich hatte schon vorhin angeteasert, 2 bis 4 Spieler spielbar. Solo-Modus gibt es im Moment auch nicht.
Ja, wobei ich glaube, dass das ja echt gut geeignet wäre für einen Solo-Modus. Allerdings habe ich dann Pegasus mal drauf angesprochen und habe gesagt, hier, das ist eigentlich perfekt für einen Solo-Modus. Also nee, einen Solo-Modus haben wir im Moment nicht. Das ist eigentlich auch erstmal nicht geplant.
Ja.
Aber das kann ich, habe ich, als ich das auf dem Pressetag selbst, habe ich das nicht richtig verstanden, weil ich dachte, das ist doch perfektes Solospiel. Aber eins der wesentlichen Elemente bei diesem Spiel ist tatsächlich diese Koordination zwischen den Spielern und das würde dann wegfallen.
Diese Interaktion halt einfach. Und ich glaube auch, die Bosse sind einfach nicht dafür ausgelegt, dass ein einzelner Charakter da besiegen kann.
Was man natürlich machen kann immer, ist einfach mit 2 Händen spielen. Ne? Das geht natürlich immer.
Ja, das geht immer, richtig. Ja. Spielzeit 40 bis 60 Minuten.
Ja, das kommt ungefähr hin.
Offizielle Altersabgabe ab 10. Finde ich okay.
Ja, wir haben das mit den Kids gespielt, mit meinen Neffen und Nichten. Und das hat super geklappt. Die haben auch viel Spaß gehabt übrigens. Und da ist auch so ein bisschen Potenzial. Ne? Das Spiel kann vielleicht auch Leute, die eher so Kids, die eher so computerspielaffin sind.
Also wenn ihr gerade so einen 13-Jährigen habt, der von hier Minecraft oder wie heißt das andere, das der so gerne spielt?
Fortnite
nicht wegzukriegen sind, vielleicht wäre das eine Chance, den mal an den Tisch zu kriegen.
Ja.
Ja, und wie du schon sagtest, es gibt aktuell noch keine Wertung, aber also keine Zahl, die schon so etabliert ist oder schon so verifiziert ist. Aber es gibt schon 17 Wertungen und ich habe mir den Spaß gemacht, da mal durchzuscrollen. Und wir haben hier ein paar richtig hohe Bewertungen mit 10 und 9, aber wir haben halt auch so ein paar Ausreißer. Der krasseste ist eine 1. Da ist jemand der Meinung, dass halt in dem Moment, wo da so ein technisches Device mit am Tisch ist, ist das kein Brettspiel mehr und die sollen sich gefälligst auf Brettspiele fokussieren. Das ist natürlich eine Meinung, die man vertreten kann, aber wie wir ja schon ausführlich erklärt haben, finden wir hier eigentlich diese Kombination, die gefunden wurde und das Zusammenspiel, eigentlich perfekt. Also wenn technisches Device, dann würde ich sagen, muss man es so machen.
Und wenn ihr so denkt, ja, was ich total verstehen kann, ich war auch skeptisch, ja, dass sowas nicht funktioniert, dann probiert es trotzdem mal aus. Das Schöne ist, die Runden sind relativ kurz. Das heißt, wenn ihr auf der Spiel zum Beispiel seid, dann geht mal an den Pegasus-Stand und probiert es einfach mal aus. Spielt mal eine Runde einfach. Ja. Auch wenn ihr gegen den Boss schallend verliert, was wahrscheinlich ist, wenn ihr gleich den ersten spielt, dann habt ihr zumindest mal einen Eindruck davon gewonnen, wie das Ganze sich anfühlt. Und ich war wirklich, wirklich überrascht, wie gut das funktioniert.
Ja, ansonsten gibt es noch eine 4 und eine 5, die leider mehr oder weniger unkommentiert sind. Der eine meint noch, dass es irgendwie uninspirierte Effekte wären. Das kann ich jetzt gerade gar nicht nachvollziehen. Und dass der AI-Gegner keine Twists hätte. Ich glaube, der hat nicht lang genug gespielt, um die Twists zu entdecken.
Da sind genug Twists drin. Wie gesagt, diese What-the-fuck-Momente, die hatten wir mehrmals.
Wenn ich natürlich nur dieses Einführungsspiel spiele, das ja primär dafür gedacht ist, Leute, die das Spielkonzept an sich nicht kennen und das mit der App nicht kennen, erstmal an die Technik und das, wie spiele ich das denn überhaupt heranzuführen, der ist tatsächlich ein bisschen uninspiriert, aber das ist der Einführungsmodus, das ist quasi das Demospiel, das How-to-Play-Spiel, das muss nicht inspiriert sein.
Gut, also ich würde dem Spiel eine glatte 8,0 geben. Ich finde, das ist ein echter Knüller und das hat das Potenzial, richtig groß zu werden noch. Ja? Und ich hoffe, dass da vielleicht auch noch ein paar richtig coole Erweiterungen kommen. Und ich weiß nicht so genau, für Spiel des Jahres, glaube ich, ist das Thema nicht so richtig passend, aber das könnte auf jeden Fall ein echter Hit für dieses Jahr und fürs nächste Jahr werden, was so Brettspiele oder Kartenspiele, leichte Familienkartenspiele angeht.
Nee, also bei mir kann das ohne Probleme eine 8,3 bekommen. Ja, eine 8,3 ist gut.
Wunderbar, dann würde ich sagen, haben wir das für dieses Review. Wir werden nächste Woche nochmal ein weiteres Review für ein Previews-Spiel machen. Nämlich da sprechen wir über Bohemians, das seine Ups and Downs hat, sage ich jetzt mal. Aber da lasst euch einfach überraschen für den nächsten Mittwoch. Am Samstag kommen wir wieder mit einer ganz normalen News-Folge und danach kommt ja quasi schon die Spiel. Ja?
Ja, wir wollten auch noch irgendwie eine zweite Preview-Folge für die Spiel machen. Die müssen wir auch noch irgendwo unterkriegen.
Ja, das kriegen wir schon irgendwie unter. Ihr seht, wir haben genug Inhalte für euch. Dann würde ich sagen, habt eine schöne Restwoche und wir freuen uns jetzt schon aufs Wochenende, weil da werden wir nochmal ganz viele Sachen spielen. Und wir haben übrigens gerade bekommen, um den Loot nochmal nachzuschieben, Galactic Cruise kam gestern bei uns auf den Tisch und vorgestern bei uns auf den Tisch, weil es gerade eingetrudelt ist. Und ich kann euch schon mal sagen, boah, das ist echt ein krasser Kracher. Ja?
Jetzt Spoiler hier doch ja, nicht so. Also Galactic Cruise hat hier auf jeden Fall eine sehr gute Tischpräsenz, hat es auf jeden Fall. Da gehen wir dann noch drauf ein.
Ja,
und
dann müssen wir noch ein paar Mal spielen, damit wir dann ein Review machen können.
Wir haben einmal mit 4 Leuten angespielt, das haben wir aber nicht fertig gemacht, weil mit Erklärung vorneweg war es dann
war's
und
schon,
Aufbau.
War es schon 1 Uhr morgens und wir haben gesagt, okay.
War es schon ein bisschen spät. Und dann haben wir eine Zweierpartie gespielt, aber wir müssten jetzt nochmal so eine Dreier- oder Viererpartie nochmal durchziehen.
Ja, und wie gesagt, das Spiel ist halt ein Brecher, ne? Das dauert halt auch nicht nur 90 Minuten oder so, sondern das dauert ein bisschen länger. Aber das ist schon echt cool. Aber wie gesagt, mehr davon in unserer Review, die vielleicht erst nach dem Spiel kommt, das wissen wir noch nicht so genau.
Wir wollten, also du warst ja eigentlich schon am Ausleiten aus der Folge, deswegen sage ich jetzt einfach, spielt was Schönes und tschüss, macht's
gut. Bis dann, ciao.